Ganz herzlichen Dank für die gute musikalische Hinführung und auch sonst die rote Linie, die hoffentlich erkennbar wird, dass es heute um den gnädigen Gott, um die Gnade Gottes geht. Und ich möchte euch einladen, liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, mit hinzuschauen, diese Sehnsucht nach Gottes Gnade zu erfahren, zu leben, zu spüren und dann das auch in den Alltag mit hineinzunehmen. Gnade begegnet uns an verschiedenen Stellen. Das haben wir vorhin im Wortspiel ein bisschen erahnt und hätten wir es noch weitergetrieben. Ich glaube, wir hätten noch viel mehr Begriffe, Sprichwörter und Kombinationen gefunden, wo Gnade drin vorkommt. Wer sich über Gnade informieren möchte, im Bereich der Theologie zum Beispiel, der schaut zum Beispiel in ein Wörterbuch. Ich habe mal nachgeschaut im Wörterbuch, im theologischen Wörterbuch von Heinz Herbert Vorgrimmler. Das ist übrigens gewidmet dem Kardinal Franz König. In freundschaftlicher, herzlicher Verbundenheit zugeeignet, im Jahr 2000 veröffentlicht. Und dort steht ein Artikel über Gnade. Und dort wird das so erklärt, Althochdeutsch Ganada, das heißt Wohlwollen, Gunst, Griechisch Charis, Lateinisch Gratia. Als theologischer Begriff bezeichnet die aktiv, frei und absolut ungeschuldet dem Menschen zuwendende Zuneigung Gottes, sowie die Wirkung dieser Zuneigung, in der Gott sich dem Menschen selbst mitteilt. Sehr komprimiert, ganz kurz zusammengefasst. Etwas, was von Gott ausgeht, wo Gott aktiv ist, was wir selber nicht leisten können. Was unter Gottes freier Verfügung steht. Wir haben keinen Anspruch darauf, dass wir sagen können, Gott, du musst mir gnädig sein, auch wenn wir darum bitten. Es ist absolut ungeschuldet. Das heißt, Gott ist uns die Gnade nicht schuldig und er wendet sich uns in seiner Zuneigung zu. Und das hat Auswirkungen. Wir schauen mal, wie das in der Bibel aussieht. Dazu haben wir einen kurzen Einblick ins Alte Testament. Können wir nochmal zurückgehen, bitte? Geht das? Im Alten Testament heißt das Wort Gnade Chesed. 245 Mal kommt es vor, 129 Mal in den Psalmen. Das fällt auf. Die Psalmen sind ja nur ein Teil des Alten Testaments, aber etwa die Hälfte der Stellen zum Thema Gnade kommen dort vor. Es ist eine Eigenschaft Gottes, etwas Besonderes. Und wir haben am letzten Mittwoch zum Beispiel festgestellt in Bibelintensiv, wie das denn mit der Gnade ist, im Psalm 103. Und ich bin dankbar, dass wir heute den Psalm 103 in der vollen Länge auch lesen konnten. Eine Eigenschaft Gottes, etwas Besonderes, diese Gnade. Alles, was um den Begriff Gnade im Alten Testament vorkommt, sind Begriffe, die Gottesverhalten bezeichnen. Also nicht das, was Menschen tun. Nicht, ich bin mal so gnädig oder in meiner großen Gnade und Güte tue ich dies und das, sondern es ist Gott vorbehalten. Es bedeutet, das haben wir in Liedern auch herausgehört, verlässliche Güte, Qualität, ungeschuldete Zuneigung. Gott neigt sich uns zu begegnen, uns mit seiner Zuneigung. Erbarmende Liebe, Freundlichkeit. Und das steht ganz oft im Zusammenhang mit Vergebung. Und auch im außerbiblischen Judentum bleiben diese Auffassungen bestehen von Gnade. Das Geschenk der Tora zum Beispiel und die Vergebung der Sünden, die Ermöglichung des Guten sind Zeichen der Gnade Gottes. Und das lässt sich nur auf Gott allein zurückführen. Und ich möchte nochmal erinnern an die Wechsellesung von Psalm 103. Da kamen ja viele gute Qualitätsbegriffe vor. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. So wird Gott aktiv uns gegenüber. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Eigentlich ein Superlativ, für den mir die Worte fehlen. Denn wer krönt schon einen Menschen? Was für eine Würde ist das, die Gott einem Menschen verleiht? Dann barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und dann auch die Seite des Menschen, die uns oft nicht gefällt, auch die ist angesprochen. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden, das, was uns von Gott trennt. Er vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Es kommt eben nicht sofort der Blitz vom Himmel, wenn wir etwas Böses getan haben. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, also einen ganzen Tag lang und darüber hinaus, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Gott weist das zurück und sagt, so soll es nicht sein. wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Wir haben das letzten Sonntag in der Predigt gehört vom Vater und den zwei Söhnen. So erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das sind ganz persönliche Heilserfahrungen, die den ganzen Menschen umfassen. Es betrifft Leib und Seele und Geist. Vergebung und Heilung kommen zusammen. Im Alten Testament, das begegnet uns später auch bei Jesus in seinen Auseinandersetzungen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, wird Krankheit als Folge einer Verfehlung gesehen im Alten Testament. Hier bis hin zur Psychosomatik. Manches davon stimmt bis heute, dass sich ein bestimmtes Verhalten eines Menschen oder ein Leben in Schuld und Sünde in Stress auswirkt, dass ein Leib daran krank wird, dadurch, dass eine Seele krank ist. Es ist aber nicht unbedingt eine Bedingung, die immer eintreten muss. Erlösung von Verderben, wörtlich steht dort Errettung vom Tod und Krönung des Menschen. Ganzheitlich sind wir vor Gott im Blick. Barmherzigkeit und Langmut und Huld sind Kennzeichen des Wirkens Gottes. Und Höhepunkt, die Vaterliebe Gottes, dass Gott sich uns zuwendet, wie auch immer wir seine Kinder sind, die, die ganz nah bei ihm dran sind und die, die ganz weg sind. Wir haben es letzten Sonntag gehört. Wir schauen mal im Neuen Testament nach, was es dort zu sehen gibt. Im Neuen Testament steht das Wort Charis an dieser Stelle. Das kommt in den Charismen vor. Oder bei den Charismatikern kommt das auch in der Bezeichnung vor. 155 Mal kommt es im Neuen Testament vor, dieses Wort Charis. Davon 100 Mal bei Paulus. Das heißt, es war ein großes Thema für Paulus. Und er macht immer wieder deutlich, diese Charis, diese Gnade wird in Jesus Christus konkret. Aber nicht nur bei Paulus ist es Thema. In den Evangelien zum Beispiel wird deutlich, bei Jesus wird all das, was im Alten Testament über Gottes liebevolle Zuwendung zu uns gesagt wurde, erzählend verdeutlicht. Zum Beispiel durch Gleichnisse. Zum Beispiel das Gleichnis von den unverdient belohnten Arbeitern im Weinberg. Ein Chef sucht Leute für seinen Weinberg. Ich denke, die Weinlese beginnt jetzt auch hier in dieser Zeit. Wer ins Burgenland fährt und zum Neusiedler See wird das sehen, auch hier rund um Wien. Es braucht Arbeiter, die die Arbeit leisten. Und da muss man teilweise sehr früh anfangen. Und man merkt teilweise, da fehlen noch Arbeiter. Es müssen noch welche hinzukommen. Und Jesus erzählt diese Geschichte von dem Weinbergbesitzer und den Arbeitern im Weinberg, wo Leute ganz früh anfangen und ein Lohn wird ausgehandelt und sie starten in die Arbeit und der Chef, der Besitzer merkt, es reicht nicht aus, ich brauche mehr Leute und er holt noch mehr Arbeiter dazu und am Ende des Tages gibt es dann den Lohn. Und bis heute ein Ärgernis, gleicher Lohn für alle, aber nicht gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Schon ein Politikum im Neuen Testament. Aber hier wird etwas von der Gnade Gottes, die unverdient ist, deutlich. Das heißt, die Leute, die zuletzt angefangen haben, konnten nicht darauf spekulieren, das zu bekommen, was die bekommen, die am Anfang des Tages begonnen haben. Und umgekehrt, die anfangs viel geleistet haben, die treu dabei waren, die geschuftet haben und der Schweiß rann, sie haben das Gleiche bekommen. Souveränität des Chefs an dieser Stelle. Paulus entfaltet das Thema der Gnade Gottes immer weiter. Auf sie, auf Gottes Initiative hin, geschehen Umkehr und Glaube und Rechtfertigung. Das sind große theologische Begriffe. Und Paulus macht es an zwei Stellen besonders deutlich. Er sagt, es ist kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und der Mangel des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten, die Menschen. Wir sollen vor Gott eigentlich gut dastehen. Gott möchte uns beschenken und auch krönen. Aber wir sind dazu nicht fähig. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Wir können uns die Gnade Gottes nicht verdienen. Wir haben keinen Anspruch darauf. Wir können uns nur beschenken lassen. Und dann sagt Paulus noch, denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Gott ermöglicht ein Leben unter der Gnade, was nicht regellos ist. Jesus hat das Gesetz nie abgetan und auch Paulus ist in dieser Tradition, aber er sagt, das Gesetz selbst, die Regeln, die wichtig sind fürs Zusammenleben mit Gott und miteinander, wir werden immer wieder daran scheitern und deswegen müssen wir uns von der Gnade Gottes beschenken lassen. Wir schauen mal weiter, bitte. Im Johannesevangelium ist die Gnade auch ganz wichtig, ein großes Thema. Wir haben das bei der Begrüßung heute schon gehört. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade, heißt es dort in 1, Vers 16. Die Fülle ist das, was Christus kennzeichnet, ihn ausmacht, die Vollkommenheit. Christus ist voller Gnade und Wahrheit, zum Platzen könnte man fast sagen, und möchte es ausgeben und uns beschenken. Und wir dürfen uns heute auch beschenken lassen. Volle Erfüllung von Gnade und Wahrheit, und wir dürfen Empfangende sein, uns beschenken lassen. Es nicht einfach so mitnehmen heute, sondern sagen, hier bin ich, Herr, ich stehe vor dir, so wie ich bin, und ich möchte mich beschenken lassen aus dieser Fülle, die du für mich und auch für die Leute rechts und links neben mir, vor und hinter mir, auch die, die heute nicht hier sind, bereithältst. Gnade um Gnade ist auch so eine Formulierung, die im Johannesevangelium vorkommt. Das heißt, das christliche Leben beruht in jeder Beziehung auf Gnade. Und wenn es fortschreitet, wenn wir weiter leben mit Christus, wird eine Gnade nach der anderen ausgetauscht. So sagt es zumindest ein Kommentator zum Johannesevangelium. Vielleicht übersetzen wir es so. Wenn jemand Christ wird, bekommt er eine gute Basis in seinem Leben. Dadurch, dass Gott uns seine Gnade von Anfang an zuwendet. Und ich sage, ich möchte das jetzt empfangen. Und die Dynamik des christlichen Glaubens, dadurch, dass das Leben eben weitergeht, macht uns immer wieder angewiesen auf dieses Geschenk. Es ist so ähnlich, wie wenn man ein Haus baut. Man legt ja nicht nur das Fundament, sondern es entstehen Mauern, es werden Lücken geschlossen und Räume gestaltet. Manchmal ist es ja so, jemand wird Christ, bekehrt sich, lässt sich taufen, das Fundament ist gelegt. Und dann wird ein bisschen gebaut. Aber manchmal bleibt es dann bei einer Bauruine. Sieht man, wenn man in bestimmte Teile der Erde kommt, wo dann das Kapital ausgeht, wo auf einmal nichts mehr da ist an Gnade und Geschenk und keine Förderung mehr mit diesem Bau geschieht. So soll es nicht sein. Wir sind immer wieder angewiesen auf die Gnade Gottes, damit das Haus unseres Lebens weiter gebaut wird durch die Gnade und Räume auch gestaltet werden. Johannes spricht auch davon, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dann, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Was hat Gnade mit Wahrheit zu tun, könnte man hier fragen. Dieses Wortpaar Gnade und Wahrheit, Charis und Aletheia, kommt auch im Alten Testament schon in dieser Weise vor. Es bezeichnet Eigenschaften Gottes, die Treue und Verlässlichkeit, die Gnade und die unverdiente Gunst. Und Wahrheit ist in diesem Fall mehr als das, was richtig ist. Wahrheit ist nicht die absolute Wahrheit, die wir gerne einfordern. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch vor Wahlentscheidungen stehen, welcher Politiker sagt die Wahrheit? Oder ist die Wahrheit, die ich für mich beanspruche, wirklich Wahrheit oder hat sie Grenzen? Ist das, was ich sage, wirklich wahr, weil es den Tatsachen entspricht? Oder gibt es noch mehr als das? Die Wahrheit, von der Jesus Christus, also die Jesus Christus verkörpert und die er selber ist, ist mehr als das, was einer Tatsache entspricht, also mehr als das, was nicht falsch ist. Bei Johannes, wenn da von Gnade und Wahrheit gesprochen wird, meint es immer die christliche Offenbarung, die durch Jesus Christus gebracht ist. Also Jesus selbst ist die Wahrheit, mit der Gott uns begegnet, die Wahrheit auch über unser Leben und die auch in ihm ein Gesicht bekommt, die durch Jesus gebracht ist, in ihm offenbart wird. Und es ist eine rettende Wahrheit. Ich hatte es am Mittwoch im Bibelintensiv schon erwähnt. Gnade und Wahrheit, diese Begriffskombination, sind seelsorgerlich für eine Gemeinde auch von Relevanz. Ich denke, dass es wichtig ist, im Miteinander immer wieder auf die Gnade, das heißt die unverdiente Treue und Verlässlichkeit Gottes hinzuweisen, die jedem von uns gilt. Das ist grundsätzlich wahr, die Gnade, die jedem von uns geschenkt wird, mit der Gott uns begegnet und um die wir uns auch bemühen sollten miteinander. Das andere ist die Wahrheit. Es ist im Neuen Testament die rettende Wahrheit Gottes über mein Leben. Die rettende Wahrheit Gottes über mein Leben. Dass Gott die Wahrheit meines Lebens kennt, mit ihren guten Seiten, die ich gerne zeige, und auch mit den finsteren Seiten, die keiner sehen soll. Aber es ist eine Wahrheit, die einfach stimmt, wo ich Gott Recht geben muss. Über mein Leben. Rettende Wahrheit Gottes. Insofern ist es wichtig, denke ich, im seelsorgerlichen Umgang miteinander die Gnade zu sehen, aber auch die Wahrheit, die einem anderen eine Hand reicht oder eine Brücke baut, die er betreten kann. mit der Wahrheit über sein oder ihr Leben. Wir schauen mal weiter. Eine andere Facette zu dieser Thematik ist die Frage von Martin Luther. Der fragte mal, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Vielleicht kennen wir diesen Gedanken auch. Wie bekomme ich eigentlich einen gnädigen Gott? Die Frage ist vielleicht etwas barock gestellt, obwohl Luther ja noch vor der Barockzeit lebte. Aber dieser Gedanke zieht sich durch das menschliche Leben, durch die Existenz. Sie wird heute vielleicht etwas anders gestellt. Aber die Antworten sind eigentlich immer die gleichen. Dass man sagt, wie stehe ich vor Gott da? Wie sagt Gott, dein Leben ist okay? Was tut man dann? Man muss etwas leisten und meint auch, etwas leisten zu können. Bestimmte fromme Übungen, Gebete, Bibel lesen, leben in einer bestimmten frommen Tradition, um Gott gnädig stimmen zu können. Und wenn man eine Kerze anzündet. Gute Taten, Bußleistungen, fromme Traditionspflege, vielleicht sogar eine Kirchenzugehörigkeit. Und dann entsteht ein Leben nach dem Bob-der-Baumeister-Prinzip. Kinder wüssten das jetzt, was es ist. Bob, der Baumeister, jo, wir schaffen das. Ja, jo. Ja, ihr wisst das, ihr kennt das. Finde ich gut. Jo, wir schaffen das. Nach diesem Prinzip kann man leben. Ja, ich bin ein guter Mensch, ein guter Christ, kein Problem. Ich ertappe mich selbst dabei. Ja, das gilt auch für mich. Jo, wir schaffen das. Ist alles okay. Und wenn wir es nicht schaffen sollten, naja, dann wird Gott das schon durch seine Gnade ausfüllen. Ja? Denn, wie sagte der Herr Goethe in Faust, 2. Teil, 5. Akt, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Aber interessant, man sollte auch den ersten Teil von Faust gelesen haben. Da heißt es nämlich, es irrt der Mensch, solange er strebt. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Das heißt, es gibt keinen Anspruch auf diese Gnade und Gott lässt auch nicht alle 5 gerade sein. Das ist ein Irrtum. Wir schauen mal weiter. Was ja eine Tatsache ist, eine Begnadigung, das Wort kam mir vorhin auch vor, begnadigen, setzt immer ein Urteil voraus. Es kann also nur jemand begnadigt werden, der ein Urteil empfangen hat, der eine Strafe absitzt. Und Gott setzt auch das Gesetz nicht außer Kraft. Das Gesetz gilt immer noch. Gott setzt auch Strafe nicht aus. Die Strafe für die Sünde ist der Tod. Das steht in der Bibel und das glaube ich so. Nur, wie geht man damit um? Was ist Gnade dann wert oder wie kommt man der Gnade auf die Spur? Martin Luther fragt ja, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und er hatte dazu das sogenannte berühmte Turmerlebnis. Er hatte sich in einen Turm zurückgezogen, war ganz einsam vor Gott. Nur er mit Gott. Keine Multimedia-Welt um ihn herum. Nichts, was ihn ablenkt. Ganz allein vor Gott. Und er las die Bibel. Vielleicht braucht man als Mensch heute solche Zeiten auch immer wieder. Sagen, ich brauche jetzt einen Rückzug, damit Gott zu mir sprechen kann. Und ich brauche sein Wort, mit dem Gott sich mir zuwendet. Martin Luther beschreibt dieses Turmerlebnis mit eigenen Worten so. Er sagt, Tag und Nacht dachte ich unablässig darüber nach, bis Gott sich meiner erbarmte und ich auf den Zusammenhang der Worte achtete, nämlich die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm offenbar, Christus, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Luther schreibt weiter, da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes als eine Gerechtigkeit zu verstehen, durch die der Gerechte als durch Gottes Geschenk lebt, nämlich aus dem Glauben, und begriff, dass dies der Sinn sei. Durch das Evangelium, die gute Nachricht, wird die Gerechtigkeit Gottes offenbar gezeigt. Und zwar die passive. Ich kann aktiv nichts dafür tun. Durch die uns der barmherzige Gott durch den Glauben rechtfertigt. Gott ist am Werk. Wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Und dann schreibt er einen wunderschönen Satz. Da fühlte ich, dass ich geradezu neu geboren und durch die geöffneten Pforten in das Paradies selbst eingetreten war. Trotzdem saß er noch in seinem Turm. Aber er hatte etwas begriffen. Er hatte gesagt, ich lasse mich mal auf Gott ein. Ich lasse mich auf sein Wort ein. Begreife in dem Moment, was Gnade ist, weil Gott mich beschenkt. Und dann kommt der große reformatorische Satz, der auch in unserer Tradition wichtig ist. Sola gratia, allein durch die Gnade. Das ist eine Kurzformel aller protestantischen Theologie und Gläubigkeit. Ein Mensch kann sein Heil bei Gott, wie auch immer, nicht verdienen. Es geht nicht. Wir können noch so fromm sein. Es funktioniert nicht. Ein Sünder ist von sich aus zu einem Heilsakt völlig unfähig. Wir können uns das Heil nicht erarbeiten. Wir können es nur beschenken lassen. Und das ist ja das Gute daran. Es gibt einen gnädigen Gott. Und wir dürfen und müssen sogar uns allein auf die Gnade Gottes verlassen. Das Urteil über unser Leben steht ja fest. Schuldig vor Gott und auch schuldig gegenüber Menschen. Das werden wir in der kommenden Woche auch wieder erleben. Die Strafe ist auch klar von der Bibel her. Wir haben die Herrlichkeit verloren, die Gott uns zugedacht hat. So beschreibt Paulus das in Römer 3. Und Gottes Gnade setzt ja sein Recht nicht außer Kraft. Gott lässt ja auch nicht 5 Grade sein. Es ist ein Akt der Begnadigung. Gott bleibt bei seinem Recht, weil die Strafe von Christus getragen wird. Christen wissen das und bekennen das. Und dazu ermutigen wir uns auch mal wieder. Aber die Gefahr besteht ja, dass man die Gnade Gottes missbraucht, sie billig macht. Mir wurde mal gesagt, das, was hier unter Bipa firmiert, das heißt, glaube ich, Billigparfümerie. Kann das sein? Bipa, Billigparfümerie. Es gibt auch Bigna, billige Gnade. Gibt's auch, Bigna. Ein Leben nach dem Motto, die Freiheit nehme ich mir. Meine christliche Freiheit ist unendlich groß. Ich kann machen, was ich will. Christus ist für mich gestorben, meine Sünden sind mir vergeben, das habe ich bekannt und erkannt. Und ich habe jetzt einen Anspruch auf Gottes Gnade, dadurch, dass ich mir mein Leben gegeben habe. Und so kann ich immer wieder sagen, vergib mir meine Schuld, und Gott sagt, na klar, sofort, kein Problem. Dietrich Bonhoeffer hat das sehr irritiert. Und er begegnet dem falschen Anspruch auf Gottes Gnade mit einer Unterscheidung zwischen billiger Gnade und teurer Gnade. Das sind sehr anspruchsvolle Sätze, die Dietrich Bonhoeffer dort formuliert, in seinem Buch Die Nachfolge, aber ich möchte euch mit hineinnehmen in das Denken von Dietrich Bonhoeffer an dieser Stelle. Mich hat dieses Buch Nachfolge von Bonhoeffer sehr beeindruckt. Er hat es 1937 geschrieben im Rahmen der Bekennenden Kirche, in einer Situation, wo es wirklich darauf ankam, authentisch als Christ zu leben und zu wissen, was im Leben wirklich zählt und im Leben wirklich trägt, in einer Gesellschaft, die Beziehungen zu Gott leugnet, ignoriert, zerstört. Wo man sich wirklich darauf besinnen muss, was es heißt, Christ zu sein und von Gnade zu leben. Dieses Buch hatte ich die Chance, im ersten Semester mit Mitstudenten im Theologiestudium Göttingen zu lesen. Ein Professor hat uns mit hineingenommen in dieses Buch, Die Nachfolge. Und es hat uns enorm herausgefordert am Anfang unseres Studiums. Es begleitet mich bis heute. Dietrich Bonhoeffer, Die Nachfolge. Was beschreibt Dietrich Bonhoeffer unter billiger und teurer Gnade? Es gibt kein schlimmeres Missverständnis für Bonhoeffer als das, dass man sich schon am Ziel wähnt, ehe man sich auf den Weg gemacht hat im Leben eines Christen. Dass man sich schon am Ziel wähnt, ehe man sich auf den Weg gemacht hat. Dass man sich das Kreuz Christi quasi unter den Nagel reißt und sagt, das gilt jetzt für mich und das nehme ich so mit. Und dass man sich dann aber von den Anforderungen, die sich daraus ergeben, dieses Kreuz auch mitzutragen, davon stiehlt. Nach dem Motto, am Karfreitag ist doch alles geschehen, der Gnadenvorrat steht uns allen zur Verfügung, ich brauche mich nur noch bedienen. Dietrich Bonhoeffer nennt das billige Gnade. Es ist ein unerträgliches und unanständiges Angebot, was ins Gegenteil verkehrt, was eigentlich mit Gnade gemeint ist. Unsere Werbung, unsere Gesellschaft lebt ja von dem, was billig ist. Wir werden wieder jede Menge Werbeprospekte ins Haus bekommen in der kommenden Woche, wo etwas noch billiger ist und noch mehr. Und man kann hier noch was billiger kaufen und das ist einfach nur billig. Und Geiz ist geil. Aber es funktioniert im Begriff der Gnade nicht. Diese beiden Begriffe, billig und teuer, kommen ja aus der Wirtschaft. Und sie haben uns schon sehr tief in unser ökonomisiertes Denken eingegraben, dass wir die Herkunft dieses Sprachspiels gar nicht mehr verstehen. Denn wenn Bonhoeffer von billiger und teurer Gnade spricht, dann meint er nicht gut und schlecht. Das meint er nicht. Er meint auch nicht gut und böse. Es geht um billig und teuer, das heißt um den Preis. Und der wird immer vom Marktwert bestimmt, auch wenn ich kein Ökonom bin. Er hängt davon ab, wie nötig wir ein Produkt haben oder ob wir dieses Produkt überhaupt haben wollen. Und da wird deutlich, ob Gnade für uns billig ist oder teuer. Es hängt auch davon ab, ob etwas reichlich oder spärlich vorhanden ist auf dem Markt. Das bestimmt auch den Preis. Und man schaut, welchen Preis die Konkurrenz verlangt. Wo kauft man, wo es billiger ist. Und es kommt auch darauf an, was an Zahlungsmitteln zur Verfügung steht. Wie weit ist mein Kreditrahmen gesteckt? Übertragen auf unsere Situation, was die Gnade Gottes betrifft, wie können wir Christus nachfolgen, ohne die Gnade Gottes billig zu machen? Vielleicht schauen wir erstmal hin, in welcher Form die billige Gnade erscheint bei Dietrich Bonhoeffer. Er sagt, billige Gnade ist Gnade als Lehre, als Prinzip, als System. Das heißt, ich nehme meine Bibel, ich lese alles über Gnade, halte das für richtig und klappe die Bibel wieder zu. Jetzt weiß ich ja Bescheid. Oder Gnade ist eine allgemeine Wahrheit. Wenn man sagt, die Gnade Gottes sei mit ihr, dann sagt man, ja, ja, ist in Ordnung, weiß ich. Die Liebe Gottes wird dann auch zur christlichen Gottesidee. Gott hat alle lieb. Das ist ja der liebe Gott. Und das reicht mir aus. Und wer das bejaht, der hat schon Vergebung seiner Sünden, schreibt Dietrich Bonhoeffer. Seine Bedeckung der Sünden, die man nicht bereut, weil Gott ja die bedeckt. Sünden, von denen man frei zu werden erst gar nicht wünscht, denn die Gnade wird es ja zudecken. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde. Ja, ich bin Sünder und das so bin ich nun mal, ich darf das. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Weil Gnade doch alles tut, kann alles beim Alten bleiben. Dietrich Bonhoeffer schreibt dann weiter, es lebe also auch der Christ wie die Welt. Er stelle sich der Welt in allen Dingen gleich und unterfange sich ja nicht, unter der Gnade ein anderes Leben zu führen. Billige Gnade ist die Gnade, die wir mit uns selbst haben. Ich bin mir selbst gnädig. Im Gemeindeleben beschreibt, wir schauen mal weiter, schreibt Dietrich Bonhoeffer das mit diesen Stichworten. Manches davon ist übertragbar, manches müssen wir erst erläutern. Predigt der Vergebung ohne Buße. Das heißt, die Gnade wird nach dem Gießkannenprinzip verteilt. Es braucht keine Umkehr in meinem Leben. Taufe ohne Gemeindezucht. Wozu ist Gemeindezucht da? Damit ein Mensch in der Gemeinschaft mit Gott und miteinander wieder lebt. Nicht um ihn abzustrafen. Das ist nicht Gemeindezucht. Lest mal nach im Neuen Testament, was unter Gemeindezucht beschrieben wird. Es geht darum, einen Menschen in die Gemeinschaft mit Gott und mit den Geschwistern wieder hineinzunehmen. Das heißt, ein bewusstes Leben der Gemeinschaft. Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden. Ich nehme das so mit, weil das heute dran ist an diesem Sonntag. Absolution ohne persönliche Beichte. Man sagt, absolvo me statt te. Also ich absolutiere mich selbst an dieser Stelle und nicht den anderen. Ich werde nicht befreit von meiner Schuld. Ich spreche es mir selbst zu. Auf Deutsch heißt das Esoterik. Ich rette mich selbst an dieser Stelle. Das kann ja vorkommen. Wir schauen mal weiter. Billige Gnade, so spitzt Bonhoeffer weiter zu, ist Gnade ohne Nachfolge. Also einmal bekehrt und getauft genügt. Der Eintrag im Gemeindeverzeichnis reicht aus. Der Taufschein genügt. Billige Gnade ist Gnade ohne Kreuz. Also eine Theologie der Herrlichkeit, die Schuld und Leid ignoriert. Ich bin immer froh, wenn gerade im Lobpreisteil ausgewogenes Lied gut erscheint. Es gibt Lieder, die einen Gott propagieren, der in unendlicher Höhe und Herrlichkeit ist, an dem ich auch schon Anteil habe, was aber das Leid dieser Welt und meines persönlichen Lebens völlig ignoriert. Theologie des Kreuzes heißt auch des Leides. Und Christus nachfolgen ist nicht nur Herrlichkeit. Billige Gnade ist Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Christus. Man glaubt eben. Jesus ist wichtig, ist Vorbild, aber ist er der Christus, der Erlöser meines Lebens? Und Dietrich Bonhoeffer protestiert zu Recht gegen dieses Missverständnis von Gnade. Er sagt, Gnade ist nicht billig. Gnade ist keine Schleuderware. Gott verschleudert seine Vergebung nicht an uns Menschen, ob wir noch keine Christen sind oder schon lange Christen sind. Gott verschleudert seine Gnade nicht ohne Preis, nicht ohne Kosten. Als sei es das Wesen der Gnade Gottes, dass die Rechnung im Voraus für alle Zeit beglichen ist und ich dann machen kann, was ich will. Gott verschleudert seine Gnade nicht, als ob auf die gezahlte Rechnung hin alles umsonst zu haben ist. Es ist kein Blankoscheck. Die Gnade Gottes, sagt er, ist unendlich groß, weil die Kosten dafür unendlich groß sind. Unendlich groß sind dadurch aber auch die Möglichkeiten, die Gnade Gottes zu gebrauchen oder auch zu verschwenden. Gottes Gnade ist immer teure Gnade. Diese Gnade geschenkt zu bekommen, ist ein riesiges Privileg. Christus heute nachzufolgen, von dieser teuren Gnade zu leben, ist für mich immer noch unfassbar und eine riesige Herausforderung, weil Gott mich wertschätzt, indem er seine teure Gnade gibt. So die Frage, ob ich Gott gegenüber immer diese Wertschätzung habe. Gnade Gottes ist teure Gnade. Aber was bedeutet das für einen Christen? Wir schauen mal weiter, bitte. Teuer ist die Gnade, weil sie in die Nachfolge ruft und weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Diese teure Gnade kostet uns das Leben. Dem einen Herrn Jesus Christus nachzufolgen, heißt nämlich, allen anderen Herren, die Einfluss auf unser Leben nehmen wollen, abzusagen. Ob das reale Personen sind, die uns beherrschen wollen, die auch ihre Macht missbrauchen, oder ob es Dinge sind, die so dominant sind, dass sie uns völlig beherrschen. Meistens kann man das an seinem Terminkalender oder seinem Tagebuch feststellen. Sie kostet den Menschen das Leben, diese teure Gnade. Es ist eine Wahl, die alles andere ausschließt. Heute zum Beispiel, wenn gewählt wird in Österreich, es gibt die Möglichkeit, ein Kreuz zu machen. Das andere ist ausgeschlossen. Ein Wahlzettel, der zwei Kreuze hat, ist, ich gehe davon aus, ungültig. Stimmt nicht, das funktioniert nicht. Ein Kreuz schließt alles andere aus. Man kann nicht alle Kreuze machen in seinem Leben. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an der eigenen Seele, sagt Jesus. Gnade ist teuer, weil sie dem Menschen so das Leben erst schenkt. Wissen wir wirklich, was Leben ist? Und ist uns das, was wir leben, genug? Mir ist es nicht genug, was ich im Alltag lebe. Und da gilt die Verheißung Jesu, dass seine Fülle da ist und dass er uns Leben bereithält von unendlicher, ewiger Qualität. Dass wir Empfangende sein dürfen, die nicht nach allem greifen müssen, was uns das Leben verspricht, sondern das empfangen dürfen, was Christus uns verspricht. Wo wir wertgeachtet sind als ganze Person, auch mit unseren Grenzen, mit Leib und Seele und Geist. Wir schauen mal weiter. Teure Gnade ist, teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Sie nennt Sünde beim Namen und das hat auch seinen Preis. Denn das werden wir merken, wenn wir auf Sünde stoßen im eigenen Leben oder wenn es um andere geht. Es ist ein Tabuthema. Nach dem Motto, sprich meine Sünde nicht an, tritt mir nicht zu nahe, du beleidigst mich. Menschen auf Sünde anzusprechen, gilt als politisch, Klammer auf, gemeintlich, Fragezeichen, Klammer zu, unkorrekt. Wenn ich Jesus sehe, spricht er Sünde an. Aber nicht, um jemanden bloßzustellen, an den Pranger zu stellen, sondern mit einer Ethik der Anteilnahme. Jesus nimmt Anteil an der Schuld und an diesem Menschen. Er vermeidet es nicht. Jesus lebt nicht mit einer Ethik der Vermeidung, wo Sünde bäh und pfui ist und man überhaupt nicht drüber nachdenken darf. Jesus Christus riskiert es bis heute, in die Gemeinschaft der Sünderinnen und auch Sünder zu treten, nicht weil er die Sünde liebt, sondern weil er die Sünderin und den Sünder liebt. Und Gnade ist deswegen teuer, weil sie den Sünder rechtfertigt. Es gilt nämlich nicht mehr, was Goethe sagt. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Es funktioniert nicht. Das brauche ich auch nicht. Gnade, die den Sünder rechtfertigt, braucht keinen Zwang mehr zur Selbstrechtfertigung. Ich bin okay, du bist okay, wir sind okay. Gute Gedanken in dem Buch sicherlich, was vor vielen Jahren veröffentlicht wurde. Es gibt auch kein Abschieben der Schuld mehr, keine Ausflüchte mehr. Der ist schuld, die sind schuld. Erlebe ich jetzt in der ganzen politischen Diskussion. Es ist in jedem Land scheinbar das Gleiche. Es sind immer die anderen. Ich hätte gerne mal eine Position, etwas Positives, wo jemand sagt, dafür stehe ich. Und auch wenn es unbequem ist, ich möchte dieses Land mit einer guten Perspektive positiv regieren. Kein Abschieden, keine Ausflüchte mehr. Gnade, die den Sünder rechtfertigt, muss nicht mehr leben nach dem Bob der Baumeister-Prinzip. Jo, wir schaffen das. Wir schaffen es eben nicht und das kann ich akzeptieren. Ich lebe in einer geschenkten Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Das ist teure Gnade. Die ist mir wert und lieb und teuer. Wir schauen nochmal weiter, bitte. Teure Gnade ist auch, weil sie Gott teuer gewesen ist. Denn das darf man ja nicht vergessen. Unser Leben hat einen unendlich hohen Preis, für uns unbezahlbar. Ich würde meine Tochter um keinen Cent, um kein Geld der Welt hingeben. Ja? unendlich teuer, wertvoll. Leben hat einen unbezahlbaren Preis. Gott hat einen unbezahlbar hohen Preis bezahlt, als er das Leben seines Sohnes gegeben hat, am Kreuz. Und jeden Sonntag erinnert uns dieses Kreuz daran. Es erinnert uns daran, dass Gott das Leben seines Sohnes riskiert und gegeben hat, damit wir leben sollen. Das ist die Gnade des geschenkten Lebens. Lassen wir uns dadurch beschenken, nehmen wir das an? So möchte ich also einladen zu einem verbindlichen Leben mit Jesus Christus. Einladung zur Nachfolge, die mir persönlich, die jedem von uns gilt. Wenn wir es vielleicht erstmals hören, lass dich einladen zu einem Leben mit Jesus Christus, zur Nachfolge. Es hat einen hohen Preis, wenn du dich darauf einlässt. Es kostet dich dein Leben. Du wirst aber mit neuem Leben beschenkt, weil du Gott unendlich wertvoll bist und Gott etwas, das Beste aus deinem Leben machen möchte. Und wer es erneut hört, wer schon lange Christ ist, ist vielleicht erschrocken darüber, dass sich im eigenen christlichen Leben, im Laufe der Zeit und der Gewohnheiten, aus der Rechtfertigung des Sünders die Rechtfertigung der Sünde entwickelt hat. Da möchte ich einladen, diese teure Gnade wieder zu entdecken. Dass wir das, was wir als Sünde in unserem Leben erleben, bewusst wahrnehmen, aber nicht mit einer billigen Gnade übertünchen, sondern an der Stelle uns auch wieder neu ausrichten auf Gott und uns beschenken lassen. Und so sind Entscheidungen fällig. Wir haben die Wahl. Jeder Mensch ist vor Gott wahlberechtigt, ja, hat sogar die Pflicht zur Wahl. Und so ist jeder Mensch immer wieder vor die Entscheidung gestellt, die uns niemand abnehmen kann. Es ist auch eine Frist gegeben. Die Wahllokale schließen ja, habe ich festgestellt, in Österreich zu sehr unterschiedlichen Zeiten. Und wer sich da nicht genau informiert, wenn das Wahllokal hier in Wien zumacht, kommt vielleicht zu spät. Die Fristen kennen ist immer gut. Und jetzt komme ich zum Einleger im Gottesdienstprogramm. Wir machen daraus keine große Aktion heute. Ich möchte euch einladen, diesen Einleger mitzunehmen und nochmal zu reflektieren, was billige und was teure Gnade ist. Ich habe einige Stichworte dazu aufgeschrieben. Nehmt ihn mit nach Haus und wagt es mal heute, wenn Wahltag ist, eine Entscheidung zu treffen, wo ihr heute steht und was ihr heute möchtet und wollt. Das müssen wir jetzt nicht am Ende des Gottesdienstes machen, aber heute an diesem Tag, vielleicht bevor die Sonne untergeht, bevor die Wahllokale schließen, überlegen, wo stehe ich, wo mache ich heute mein Kreuz und wo möchte ich hin, wo stehe ich heute. Wahlen finden ja immer periodisch in bestimmten Abständen statt. Insofern ist auch solch ein Wahlzettel eine Momentaufnahme für jetzt. Und da, wo wir heute unser Kreuz machen, wir sagen, das möchten wir eigentlich in Zukunft nicht leben, aber da stehen wir. Das lässt sich ändern und gestalten in den nächsten Jahren, in der nächsten Zeit. Und wir werden immer wieder Möglichkeiten haben, zu wählen. Aber heute ist unser Kreuz, unsere Entscheidung gefragt. Ob wir uns für die billige Gnade entscheiden und sagen, das kann so funktionieren, oder die teure Gnade. Nichtwähler übrigens ist schwierig. Wer nicht wählt oder sein Kreuz heute nicht macht, verzichtet auf seine Stimmabgabe, kann auch keinen Einfluss nehmen auf das, was in Zukunft geschieht, sollte sich dann auch nicht beschweren, wenn andere dann Entscheidungen treffen. So ist es mit unserem Leben auch. Wir können nicht Nichtwähler bleiben, sondern es ist wichtig, eine Entscheidung zu treffen und sich nicht aus der Verantwortung zu stehlen vor Gott. Das ist also der Stimmzettel deines und meines Lebens. Was kreuzen wir heute an? Ich möchte einladen zu einer Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus, wo wir wissen um die Vergebung der Schuld durch die teure Gnade, wo wir uns entscheiden auch zur Umkehr, eine neue Orientierung hin, weg von der Rechtfertigung der Sünde hin zur Nachfolge Jesu. Vielleicht auch eine Entscheidung zur Taufe. Ich möchte zum Taufseminar einladen. Im Gottesdienstprogramm ist es auch erwähnt. Wir werden in der zweiten Oktoberwoche damit beginnen. Wer da eine Entscheidung treffen möchte und sagen möchte, da mache ich das Kreuz an dieser Stelle in meinem Leben mit der Taufe, ist eingeladen, ins Gespräch zu kommen darüber. Wo man sein Leben durchaus verliert, loslässt, aber wo Gott das Leben neu schenkt. Heute ist Wahltag, mach heute dein Kreuz und triff heute die Entscheidung deines Lebens. Und ich schließe jetzt gleich noch mit der letzten Illustration. Das wichtigste Argument für die teure Gnade muss ich nicht weiter erläutern. Die teure Gnade, die Gott dir und mir schenkt, ist der Ruf in die Nachfolge, erstmals, wieder neu, ganz verbindlich, hat aber auch ihren Preis. Diese Gnade, die Gott in Jesus Christus uns zeigt und schenkt, muss uns teuer sein, weil uns nichts billig, nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Uns kann nicht billig sein, was Gott teuer ist. Dazu sind wir immer wieder herausgefordert, zu dieser Entscheidung. Amen. Wir werden gleich eine Zeit der Stille haben, wo nochmal drei Kernaussagen zur billigen und teuren Gnade sichtbar sein werden. Die werden so etwa pro Seite anderthalb Minuten da stehen. Darunter eine Frage, die jeder für sich beantworten kann. Das kann ganz persönlich geschehen. Ich möchte einfach einladen, sich darauf einzulassen, knapp 5 Minuten mal nachzudenken. Was bedeutet das für mich?